Heiko Thieme spricht im Klartext, macht komplizierte Zusammenhänge für jedermann verständlich. Der Heiko Thieme Club.
Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
Herzlich willkommen im Studio von Börsenradio. Wir sind auf Tour. Wir treffen uns auf der Invest. Draußen tobt das Messeszenario sozusagen. Wir haben jetzt die Tür mal zugemacht, damit es ein bisschen ruhiger wird. Wir haben wahnsinnig viel zu besprechen. Breaking News gestern Abend. Hormuz auf, Hormuz zu. Das Chaos geht weiter. Öl rauf, Öl runter, Aktien rauf, Aktien runter und immer wieder neue Schlagzeilen. Also die Märkte reagieren im Minutentakt. Aber was zählt denn wirklich für die Anleger? Ne? Das ist doch Ruhe, Strategie und Einordnung, und deswegen sind wir heute nicht zu zweit, der Heiko und der Andi Groß, sondern als Special Guest im Heiko Thieme Club heute Christian Röhl von Scalable Capital. Zwei Strategen, zwei hoffentlich unterschiedliche Perspektiven. Ihr denkt beide sehr langfristig, aber der Ton ist irgendwo dann im Detail anders gesetzt. Christian, du wirkst oft ein bisschen skeptischer. Heiko ist der rationale Optimist, wie er sich selber nennt. Christian schaut mich jetzt schon wieder an.
Nein,
und
also wenn
schüttelt
ich,
und schüttelt
also
den
ich,
Kopf.
Wenn ich,
und
so skepti- und wenn ich skeptisch wirke, dann tut mir das unglaublich leid. Also
na, es war tatsächlich gestern so, ich bin an irgendeiner Bühne, es sind ja tausende von Bühnen, wieder mal vorbeigegangen, hab dich gehört und du hast dann so gesagt, Leute, nein, jetzt nicht diesen ETF verkaufen, nur weil der andere irgendwie Mühe mehr Rendite bringt.
Ja.
Die Verluste, die ihr durch diesen Verkauf und Steuer, holt ihr in 20 Jahren nicht mehr rein.
Stimmt, das habe ich gestern gesagt, Herr Stegner. Das ist aber großartig optimistisch natürlich. Ja.
Ja.
Weil ich einfach sage, nicht an irgendwelchen Stellschrauben drehen, die für den Gesamtanlageerfolg entweder irrelevant oder sogar kontraproduktiv sind. Und da ist halt Verkaufen gerade von langfristigen Positionen, gehört halt einfach dazu. Ansonsten bin ich ein extremer Optimist. Ja, ich wurde hier bei der Messe Stuttgart ja auch irgendwie mit so einem Spruch angekündigt, den ich tatsächlich vor 3 Jahren mal als Vortragstitel hatte und das wirklich auch so mein Credo ist, nämlich die Paragraphen 1 bis 3 vom Rheinischen Grundgesetz. Das ist, wie es ist, das kütt, wie es kütt und er hätte noch immer Jotje Jange. Also insofern, das ist Optimismus und es hätte ja immer Jotje Jange, heißt ja nicht, dass wir Risiken ausblenden, sondern dass wir ja auch als Aktionäre immer diesen Grundüberzeugung haben, dass die Welt langfristig immer besser wird. Da gibt es natürlich keinen linearen Zusammenhang, da gibt es immer wieder Rückschläge. Aber wenn wir uns auch solche Graphen wie die von Rossling einfach anschauen, was Fortschritt in der Welt angeht über die letzten 50 Jahre, über die letzten 100 Jahre, dann müssen wir wirklich sagen, die Welt ist, auch wenn wir es so nicht wahrhaben wollen, immer besser geworden.
Chief Economist bei Scalable Capital seit Oktober 24. Deine Aufgabe dort, Einordnung. Ich habe mal gegoogelt, was da die KI alles über dich weiß. Von Börse, Wirtschaft, Geopolitik und Trends. Also du passt ja wie, darf man sagen, Arsch auf Eimer? Darf man sagen, ne? Genau. Also genau in dieses Thema heute. Investmentkultur, Finanzbildung, Privatanleger stärken. Du machst selber Podcasts, Videos, Events, Medien und Messeauftritte. Wie viel Zeit haben wir? Wann ist der nächste Auftritt?
Ja, mein nächster Auftritt ist um 14 Uhr.
Okay, dann müssen wir
jetzt
vorher durchsagen.
Haben wir jetzt ein bisschen Zeit, ja. Und ich freue mich natürlich, dass ich hier sein darf, weil mich verbindet ja mit Heiko eine ganz besondere Geschichte.
Ja, da hatten wir drüber gesprochen, als wir uns hier zu Beginn der Messe getroffen haben. Erzähl das mal.
Ja,
also, ich kenne die Geschichte nicht.
Ich kam als junger Mann 1998 für ein Projekt bei einem Börsenmakler, wo ich gerade angefangen hatte, im zarten Alter von 22 nach New York. Es war eine New Yorker Firma, Artnet, die in Frankfurt an die Börse sollte. Und wir bereiteten das Research vor, aber wir hatten keinen Bloomberg-Zugang. Und ich war dort mit dem Martin Lechner, sehr erfolgreicher Investor, inzwischen in Singapur mit seinem Hedgefonds unterwegs. Und wir brauchten dringend einen Bloomberg, um auch Peer-Group-Vergleiche anstellen zu können. Er sagte, wir fahren jetzt zum Heiko. Und der hat einen Bloomberg. Und dann, ich kannte Heiko nur aus den Medien und aus seiner FAZ-Kolumne, damals Brief aus Wall Street. Und dann stand ich plötzlich tatsächlich Heiko gegenüber und war so wahnsinnig nahbar und hat mir dann eine Stunde lang erklärt, wie ich das mit dem Bloomberg-Terminal mache. Also für mich als junger Mann eine ganz prägende Erfahrung. Und es ist ja interessant, dass ganz viele, die dann Finanzbusiness in irgendeiner Form gelandet sind, irgendwo immer so eine Erfahrung mit Heiko haben, wo er ihnen irgendwie mal weitergeholfen hat, sie irgendwie motiviert haben. Und das ist ja großartig, dass Heiko das bis heute ja noch tut.
Heiko, kannst du dich an die... Ja, kannst du dich erinnern.
Natürlich. Martin Lechner hat ja das Buch geschrieben über die ganzen verschiedenen Anlagestrategen, wo auch bei mir ein Kapitel gewidmet wird. Und das ist sehr erfolgreich. Sein Bruder war ja bei mir auch Trainee gewesen, der Matthias. Ich war hier bei der Baderbank tätig. Also insofern verbindet mich viel. Also das freut man natürlich im fortgeschrittenen Alter von 82, nicht wahr? Wobei jetzt die erste Hälfte meines Lebens übrigens vorbei ist, habe ich gesagt. Ich bin ja der Daueroptimist, wie Leute immer sagen, nein, der rationale Optimist. Denn ich weiß, ihr Lieben, dass die zweite Hälfte meines Lebens dramatisch kürzer sein wird. Dennoch ist es gerade die erste Hälfte hinter mir. Kurzum, nein, es war ein schönes Erlebnis. Denn das Interessante dabei ist, ich habe ja nun keine Ahnung von Technologie. Ich kann den An- und Ausknopf bestenfalls bedienen, dass du da kommst und ich musste dir was erklären. Das war also hier die Jungfrau. Erklärt, wie es funktioniert.
Ich glaube, das ist der Haken an dieser Geschichte. Er kann dir doch gar nichts erklären.
Doch, natürlich, also, das ging ja nicht um Technologie, sondern es ging, wo finde ich was? Unternehmensbewertung. Ja, ja, wie muss ich daran? Was ist das? Wie arbeitet man mit dem Kürzel?
Wenn du mit dem Heiko irgendwelche Computerprobleme lösen musst, und wir sitzen ja in der Regel nicht nebeneinander, sondern er sitzt in Spanien, wir sitzen in unserer Zentrale in Bayreuth und dann. Er drückt wieder auf irgendwelchen Knöpfen rum und was habe ich jetzt? Und das habe ich gedrückt und liest vor die ganzen Meldungen. Ich sage, Heiko, bitte jetzt nichts drücken, einfach mal lassen. Du hast schon genug gedrückt und der Computer muss das doch erstmal machen.
Wir drücken keine Knöpfe, aber wir können unsere Software bedienen. Ja, und das ist bei mir auch so. Also ich krieg Panik, wenn ich irgendwo im mobilen Studio bin und irgendwas läuft dann nicht so richtig mit dem Mikro oder es sind Wackler oder sowas drin. Aber wenn ich mein Excel-Sheet habe, dann fühle ich mich sehr wohl.
Genau.
Was hat denn euer Excel-Sheet gestern Abend gesagt? Also kurz zur Einordnung, gestern und so weiter. Also wir haben heute Samstag, zweiter Tag der Invest, gestern also der Freitag, erster Tag Invest. Und hier beim Börsenradio, in unserem Börsenradio Mobil, also wirklich im halben Stundenrhythmus, kamen die Gäste rein und haben Interviews gegeben und uns rauchten die Köpfe. Und dann kam Dr. Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, setzte sich hin und ich wollte so anfangen, da sagte er, Breaking News, Straße von Hormuz ist offen, Ölpreis fällt, Aktien gehen durch die Decke. Ich sage, was? Und kurz mal recherchiert. Du hast dann Heiko, in deinem Marktbericht abends, hast du das schon ein bisschen wieder relativiert? Jörg Krämer hat das auch relativiert, weil er sagte, oh Gott, jetzt wieder warten wir doch mal das Wochenende ab, was Trump sich dann wieder einfallen lässt. Aber seht ihr nicht auch irgendwo eine Chance, dass man sich zumindest annähert, dass dieser Konflikt vielleicht doch vorbei ist? Dass man vielleicht doch wieder auf Zuversicht, na, ich will noch nicht sagen Euphorie schalten kann?
Auf jeden Fall. Ich meine, wir müssen eins verstehen. Der Iran ist ja nun seit ein paar tausend Jahren existent.
Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Thieme Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln.
Spielt ja eigentlich auch solche Karten wie Wiederaufbau nach Krieg, Wiederaufbau nach Ukraine-Krieg, Wiederaufbau nach Krieg im Nahen Osten?
Ja, natürlich.
Weil ich gucke jetzt auch so ein bisschen in die Fragen der Clubmitglieder, weil da taucht dann sowas auch wieder auf.
So eines, was wir brauchen, ist, wir haben Schutthaufen kreiert im Gazastreifen. Jetzt haben wir es in Libanon kreiert. In der Ukraine, in Teilbereichen, in Totalverwüstung, nicht wahr? Und die regelmäßige Weiterbombardierung der Russen, also total illegal und kriminell. Jetzt haben wir teilweise es im Nahen Osten gesehen, in den arabischen Ländern, die ja als das sicherste galten und das luxuriöste, was es gab. Und plötzlich macht man ein großes Fragezeichen. Nicht? Auch für die ganz entscheidend. Die Krise ist noch nicht vorüber. Also ich stimme Christian in vielen Punkten zu, nur mit einer Nuance. Nehmen wir mal die Allianz. Allianz ist so ein, das ist so ein, wie ein Kölner Dom, muss ich mal sagen. Der steht da und der ist unzerstörbar. Hat auch lange gedauert, nicht wahr? Als er dann die Höchststadt erreicht hat, da war sie, glaube ich, bei 400 gewesen und so weiter mal. Und das war die Spitzensatz. Und dann ist sie gefallen um 90%. 40. Jetzt müssen wir das mal einordnen. Ich muss dich fragen, ist die Allianz jetzt, wenn du Portfolio-Manager bist, hast du bei vielen gesehen und ich löse das für mich also sehr simpel. Ich sage, ich arbeite mit Stops. Wenn eine Aktie gestiegen ist und ich hatte das Glück, sie ja von 40 zu haben bis 400, mache ich einen Stop, nicht jetzt bei 398, das kannst du an einem Tag verlieren, sagen wir, ich mache mal 10% runter und verkaufe zumindest ein Drittel oder die Hälfte. Zur Absicherung erstmal. Ich glaube, wenn man sich daran erinnert, weil man mehrere Positionen hat, hast verkauft mit Gewinn, aber okay, immer mitgewinnen, kann ich ja wieder nachkaufen. Die steuerliche Seite lasse ich nicht weg, aber beachte ich auch, aber das ist bei der Allianz. Die Allianz hat Jahre gedauert. gebraucht, um wieder auf dieses Preisniveau zurückzukommen. Aber in der Zwischenzeit, das muss man ja auch berücksichtigen, hat sich auch Dividenden bezahlt. Und das ist halt auch, wenn man in der Strategie sich anguckt, den Crash von 29 sich anguckt, haben wir auch 90% verloren. Wir sind von knapp 400, 398 waren wir gewesen, so knapp in der Spitze beim Dow Jones, sind wir dann gefallen auf wieder fast 41. Das war das Niveau, was wir am 26. Mai 1896, also vor 100 Jahren jetzt fast, gesehen hatten. Ich dachte, mein Gott, noch was haben wir gemacht? Wer damals das nutzte und angelegt hatte übrigens, dann weiß ich, na, es hat ja lange gedauert, der, wenn Höchststand gehabt hatte, nicht war bei knapp 400, der hat bis 1954 gewartet, um wieder ein Break-Even zu haben. Jetzt kommt das Aber. Das die meisten nicht einrechnen. Das ist ein Riesenfehler dabei. Der Kursanstieg beim Dow Jones Index, den du gesehen hast, oder den Gewinn, ist nicht in den Punkten zu sehen. Das ist eine Vertausendfachung gewesen beim Dow Jones. Ein bisschen mehr als eine Vertausendfachung. Also wir sind bei fast 50.000 jetzt. Also das ist also eine 1200-fache oder so weiter, was man hat. Also am Ruhig das Tausendfache, kann man sich leichter merken. Es waren die Dividenden, die man von 1932 bis 1954 gekriegt hat, die hatten dir satte Gewinne gebracht. Nicht? Auch im japanischen Markt, der ja auch 90% verloren hat, nicht wahr? Also es lohnt sich regelmäßig, sich weiter einzukaufen. Aber ich muss noch meine Story fertig werden. Ich bin ja immer wieder gut, also ab zu unhöflich unterbrochen worden von dir. Meine Ab-Story. Ich habe sie also mit 38 verkauft, bei 2G gekauft ungefähr. Ja, der Fehler war der, alles verkauft. Denn das war ja nur der erste Anstieg, der erste Zapfen. Wäre ich drin geblieben, war das dann zum Schluss ein Fernsehturm geworden. Also,
auch da kann ich dir nur das Buch empfehlen vom Heiko Thieme, der schreibt zu solchen Sachen, dann weine nicht diesen entgangenen Gewinnen hinterher.
Deswegen ist ja die Frage, hat man noch die grundsätzliche Conviction dazu, dass die Story weitergeht, dass das Unternehmen aufgestellt ist für weitere Gewinne? Oder hat sich die Meinung geändert? Wenn die grundsätzliche Conviction da ist, ist es ja eher eine Frage der Positionsgröße. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Rebalancing, egal ob man jetzt als Trigger Stopkurs nimmt oder einfach, dass man sagt, okay, ein gewisses Limit, was man eigentlich von der Gewichtung nicht überschreiten wollte, wurde aber dann doch überschritten, dann nimmt man entsprechend was runter. Was für Anlegerinnen und Anleger natürlich an der Stelle wichtig ist, sich diese Überlegungen auch in irgendeiner Form zu notieren. Ja, und zwar nicht erst, wenn irgendwie eine Aktie anfängt zu fallen, sondern dann, wenn man eine Aktie kauft. Ja, was sind eigentlich die Erwartungen an diese Aktie? Was ist der Investment Case? Anhand welcher Parameter prüfe ich ja auch, ob dieser Investment Case noch intakt ist? Und was ist denn die maximale Gewichtung einer Position, die ich bereit bin hinzunehmen? Und wo habe ich dann irgendwann mein Rebalancing-Trigger oder meinen Stopkurs?
Ist das für die auf 3%? Ist das auch in deiner Welt
Risikomanagement? Ja, für mich ist also so irgendwie bei 2,5 und 3% für eine einzelne Aktie ist da definitiv Schluss. Ja, ich bin ja ein Anhänger der Breite, der Diversifikation und ich mag einfach keine Klumpen. Aber natürlich, wenn Unternehmen erfolgreich sind, wenn sie wachsen, dann entstehen halt ganz automatisch Klumpen. Die kann man auch einfach ausreizen, das kann man machen. Das ist dann immer die Frage, was man möchte. Möchte man wirklich Vermögen aufbauen oder möchte man Vermögen bewahren? Ja, und es gibt den schönen Satz, Vermögen entstehen durch Konzentration. Das muss nicht immer Konzentration nur von Geld sein, sondern auch von anderen Ressourcen, wie zum Beispiel Konzentration von Zeit, ja, unternehmerisches Vermögen entsteht durch Konzentration von Zeit, aber Vermögen werden bewahrt durch Diversifikation. So, und da ich diese Phase des Vermögensaufbaus durch Konzentration, also insbesondere unternehmerisch, hinter mir habe, geht es für mich einfach um das Bewahren. Und da sind wir ganz klar bei der Diversifikation. Und ich muss auch sagen, in dem Maße, in dem meine Überzeugung von der Assetklasse Aktien zugenommen hat über die letzten 20 Jahre, hat meine Fähigkeit, Conviction, Überzeugung zu einzelnen Unternehmen zu entwickeln, abgenommen.
Und da kommen wir an den entscheidenden Punkt. Das müssen wir natürlich erwähnen. Keine Kritik, sondern nur die Faktenlage. Warren Buffett, 10 Positionen. Apple. Jahrelang hat es gedauert mit einem Brettspiel, nicht wahr? Mit Bill Gates. Die haben ja über das Internet gespielt. Du musst auch mal die Technologien, das kann ich nicht verstehen. Ich bin zu alt. Dann hat er ja Apple gekauft. Und da hat er gekauft. Da hat er gekauft. Und die Apple stieg. Und dann fiel sie. Und die stieg und stieg. Und die Position wurde immer größer. Wenn man das Klumpenrisiko ansieht, gibt's doch gar nicht. Aber da hat er bewiesen, dass man auch da, und das ist ja das Interessante. Was wir hier diskutieren, sind ja Überlegungen der Strategie im Großen. Es gibt dann auch ganz gewisse Ausnahmen. Oder wie beim Trainee, nicht wahr? Jochen Waag, den nenne ich den Warren Buffett, nicht wahr, von Deutschland. Der kauft kleine Unternehmen ein, Mini-Unternehmen, sein Fonds ist auch nicht so groß, ein paar hundert Millionen, also 400-500 Millionen. Ist ja auch Geld, kann man nichts gegen sagen. Und der kauft kleine Unternehmen ein. Die guckt er sich an von oben bis unten. Da ist er drin. Und die verkauft auch nicht. Und da hält er. Und da hält er. Jetzt sind die Schweden bei ihm eingestiegen, ich war Positionen aufgenommen. Jetzt kauft er Handwerksbetriebe auf. Nicht auf, sondern sagt, wir geben euch Geld, wir verändern nichts, genau wie bei Buffett hat. Da hat gesagt, komm mal, ey, wann kommen Sie denn, was müssen wir denn verändern? Wir
lassen
verändern
das Roll-up.
Ich komme hin in einem Jahr wieder, erläutert mir, was ihr macht, nicht wahr? Damit ich das verstehe, aber gar nichts, macht gar nichts. Ihr wisst doch besser, ich will nur mitmachen bei euch.
Ne? Ja, aber Warren Buffett ist natürlich kein Gegenargument, weil ich mich eben nicht für Warren Buffett halte. Und deswegen auch nicht versuche, Warren Buffett zu imitieren.
Das ist richtig.
Ich kann von Warren Buffett eine Menge lernen. Ich mag seine Bonmots. Ja. Und er hat ja dann auch zum Beispiel mal über Diversifikation gesagt. Also wer zu breit streut, der weiß eigentlich nicht so wirklich, was er tut.
Ja,
mag ja sein. Aber wenn ich doch selber nicht als Anleger in der Lage bin, Conviction aufzubauen, dann muss ich mich doch nicht zwingen. Dann muss ich jetzt sagen, ich brauche aber jetzt 30 Positionen, zu denen ich eine Conviction habe und da muss ich mein ganzes Geld reinschmeißen. Das ist ja das Schöne, dass ich das eben nicht mehr machen muss, sondern dass ich dann wirklich sagen kann, okay, ich diversifiziere breit oder ich habe halt 100 Aktien, ja, kann ich ja auch inzwischen sehr günstig machen, war vor 20, 30 Jahren durch die Mindestprovisionen alles nicht möglich, ja, aber ich muss mich ja als Anleger, als Anlegerin nicht zwingen, irgendetwas oder irgendwer zu sein, der ich rein vom Kompetenzkreis her gar nicht sein kann. Ich glaube, das ist ein Problem für viele Anlegerinnen und Anleger, dass da irgendwo...
Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Thieme Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln.
Und da kommen wir ja dann auch jetzt bald dahin, dass dieses Compounding, es ist ja wirklich schön, nicht mehr komplett unterbrochen wird durch Steuern, dass dieser Zinseszinseffekt zumindest für einen Teil von dem, was Menschen ansparen für später, eben nicht mehr unter dem Hintern wegbesteuert wird, sondern dass wir das Altersvorsorge-Depot ja jetzt als Gesetz haben und bei 1.1.27 wird es dann starten und da freuen wir uns natürlich sehr drauf.
Und das ist dann steuerfrei wahrscheinlich.
Das ist dann während der Ansparphase steuerfrei, auch wenn da umgeschichtet wird und Gewinne realisiert werden, dann in der Endsparphase, in der Verrentungsphase muss man
also
die Steuern zahlen, aber es wird sicherlich spannend und das ist, glaube ich, auch nochmal der Gamechanger, um ganz viele Menschen einfach an den Kapitalmarkt zu bringen, den Kapitalmarkt in die Mitte der Gesellschaft zu holen und auch dafür zu sorgen, dass wir nicht nur beim Vermögensaufbau vorankommen, sondern auch insgesamt bei der Bindung an die Wirtschaft. Ja, weil wer über den Kapitalmarkt an der Wirtschaft beteiligt ist, an Wertschöpfung, an Wohlstand, an Wachstum, der fühlt sich auch nicht abgehängt durch technologische Entwicklung, sondern der ist dabei und es stabilisiert am Ende auch unsere Demokratie.
Also ich weiß gar nicht, wer jetzt das Schlusswort setzt. Ich setze es jetzt an dieser Stelle. Ich sage Dankeschön euch beiden. Dankeschön, danke, Christian. Dankeschön, Heiko. Draußen hat sich schon eine lange Schlange gebildet. Die nächsten Interviewgäste stehen schon bereit. Danke euch für diese engagierte Diskussion. Alles Gute noch. Schöne Invest 2026 und ein weiterhin gutes Jahr.
Tschüss. Das hat viel Spaß gemacht, mein Lieber. Also.
Börse hören mit Heiko Thieme. Der Heiko Thieme Club.